Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Auch heute setzen wir unsere Reihe mit Pfarrer Leo Tanner vom Team der Wege Erwachsenen Glaubens fort im Reich der Barmherzigkeit des Vaters leben. Die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters ist immer neu. Durch sie erfahren wir, so Leo Tanner, erfahren wir Heilung, Geborgenheit und wachsen in unserer Identität als Kinder Gottes. Als Töchter und Söhne Gottes sind wir zu nicht weniger berufen, als die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters zu offenbaren und zu bezeugen. Dieser gewaltige Ruf, der an uns alle ergangen ist und jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde neu an uns ergeht, ist Thema in dieser Reihe von Pfarrer Leo Tanner im Reich der Barmherzigkeit des Vaters leben. Leo Tanner will uns Schritt für Schritt dazu führen, uns der Barmherzigkeit des Vaters zu öffnen, um sie vertieft leben zu können. Das Ganze entfaltet Pfarrer Leo Tanner anhand des Gleichnisses vom verlorenen Sohn. Man kann auch sagen, das Gleichnis vom barmherzigen Vater in Lukas 15. Über der heutigen Katechese steht das Motto: als Sohn, als Tochter des Vaters leben. Pfarrer Leo Tanner.
Nehmen wir an, das Wunder ist geschehen. Der ältere Sohn ist zum Fest gegangen. Alle haben sie miteinander gefeiert. Ein Neuanfang ist geschehen. Damit hat bei beiden Söhnen ihre Bekehrung angefangen. Am anderen Tag werden sie sich viele Fragen gestellt haben. Vielleicht die Frage nach der Ursache. Wie konnte es so weit in meinem Leben kommen? Welchen Gedanken, Verführungen, irrationalen Vorstellungen bin ich gefolgt? Welche Wunden, lebensgeschichtlichen Prägungen haben dazu beigetragen? Dann auch die Frage nach der Zukunft. Wie gehen wir von jetzt an miteinander um? Was muss noch besprochen, geklärt und untereinander vergeben werden, damit ein bleibender Neuanfang möglich wird? Und dann auch die Frage, was bedeutet die Erfahrung der Vergebung von nun an für unsere Beziehung zum Vater? In diesen Fragen geht es um die Schritte 4 und 5 beim Umkehrweg der Beichte. Zur Erinnerung: Schritt 1, besinnen, Schritt 2, bereuen, Schritt 3, bekennen und nun Schritt 4, büßen, wieder gut machen und dann Schritt 5, besseren Vorsatz. Mit der Vergebung durch Gott ist der Umkehrweg noch nicht zu Ende, denn nun geht es um die Aufarbeitung der Folgen der Sünde. Diese haben sich mit der Vergebung der Sünde nicht in Luft aufgelöst. Wiedergutmachung bedeutet, dass nun alles so weit wie möglich wieder in die Heilsordnung Gottes zurückgebracht wird. Eine geistliche Hilfe dazu ist auch der Ablass. Im Gleichnis der beiden Söhne wird der jüngere Sohn einsehen, dass er durch seinen eigenwilligen Weggang vom Vaterhaus sowohl den Vater als auch seinen Bruder verletzt hat. Beide waren ihm egal. Aber auch der ältere Sohn muss erkennen, dass er seinen jüngeren Bruder nicht geliebt hat. Diese Beziehungen aufzuarbeiten und in die Liebesordnung Gottes zu bringen, ist die Aufgabe der Buße für die beiden Söhne. Dieser Weg wird zur Erkenntnis führen: Wir sind unterschiedlich und wir brauchen einander zu einer guten gegenseitigen Entwicklung. Und nur in einem guten Miteinander können wir die Liebe, die der Vater uns jeweils über den anderen Bruder schenken will, auch annehmen. Leben im Reich Gottes heißt, wir ergänzen einander und wollen miteinander ein super Team bilden. Damit sind wir beim fünften Schritt, der nach vorne schaut. Beim Vorsatz, beim Bessern geht es um die Frage: Welchen Schritt kann ich und gilt es jetzt zu tun, damit ich nicht mehr in die alten Muster zurückfalle, sondern auf dem neuen Weg weiterwachsen kann. Die beiden Brüder im Gleichnis werden sich bei diesem Punkt die Frage stellen, was hilft uns, unsere gegenseitige Freundschaft zu vertiefen? Aber nicht nur gegenseitig, sondern in besonderer Weise auch zu ihrem Vater gilt es neu, eine Beziehung der Liebe aufzubauen. Das führt zur Frage, was bedeutet es, als Sohn dieses Vaters zu leben? Wenn das alles geschieht, dann geht der Bekehrungsweg weiter. Dann entsteht Neues in der Kirche. Menschen leben im Reich des Vaters, Leben blüht auf. Es entsteht, was es vorher nicht gab, eine veränderte Atmosphäre, ein neues Miteinander, ein tiefes Glück, eine ausstrahlende Kirche. Wie lebe ich nun als Tochter, als Sohn Gottes? Wie können wir aus der Liebe des Vaters in der Freundschaft mit ihm und ihm zur Freude leben? Die Antwort dafür ist Jesus. Er ist das Modell. Beginnen wir mit einem Blick auf ihn. Was fasziniert uns und was fasziniert die Menschen bei Jesus? Die Menschen spürten, in seinem Leben ist etwas Besonderes da. Etwas, das sie so noch nie gesehen hatten. Sie erlebten in Jesus einen Menschen, der eine große Freiheit und Selbstsicherheit ausstrahlte. Einen Menschen, der nicht hin und her gerissen war, sondern klar wusste, was er wollte. Einen Menschen, der allen offen und in großer Barmherzigkeit begegnete. Der nicht auf die Sünde, sondern auf die verborgene Not schaute. Einen Menschen, der sich nicht an den Erwartungen anderer orientierte, sondern von innen her lebte. Einen Menschen, der frei war, Konflikten und Spannungen nicht auszuweichen, sondern sie auszutragen und der sogar bereit war, Leiden, auch ungerechtes Leiden, auf sich zu nehmen. Was machte Jesus so sicher, klar, geradlinig, kühn und glücklich? Was machte ihn völlig frei von dem, was die Menschen über ihn dachten und redeten? Der Evangelist Johannes drückt sein Geheimnis so aus. Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist, und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Das Geheimnis Jesu bestand darin, beständig am Herzen des Vaters zu ruhen. In einer wörtlicheren Übersetzung heißt es, der im Schoß des Vaters ist. Auf dem Schoß sitzen Kinder und Verliebte. Der Schoß ist der Ort der liebenden Vertrautheit, Nähe und Geborgenheit. Jesus saß beständig auf dem Schoß seines Vaters. An seinem Herzen ruhte er. Da empfing er Nähe und Bestätigung. Da kam sein Herz zur Ruhe. Da flossen Ströme von lebendigem Wasser. Der Vater war die Quelle seiner Freiheit und seines Glückes. Schon früh hatte Jesus Ahnungen, Erfahrungen von Gott, den er Abba nannte. Als 12-Jähriger stellte er den verdutzten Eltern, die ihn 3 Tage lang in Jerusalem suchten, klar, dass er im Hause seines Vaters sein muss. Denn am Herzen seines Vaters zu ruhen, das war seine Heimat. In der Taufe im Jordan wurde dies dann für alle offensichtlich. Bevor Jesus sein öffentliches Werk begann, bevor er eine Predigt, ein Wunder vollbracht hat, sagte die Stimme seines Vaters, Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Markus 1,11. Vor jeder Leistung ist Jesus der geliebte Sohn. Jesus steht einfach unter dem liebenden Blick seines Vaters. Er wusste mit unumstößlicher Gewissheit, ich bin der geliebte Sohn und ich bleibe der geliebte Sohn. Komme, was kommen mag, das steht fest für immer und ewig. Ich bin und bleibe für immer geliebt. Diesen Vater, diese Quelle und die Gewissheit seiner Liebe will uns nun Jesus schenken. Das geschieht grundlegend in der Neugeburt der Taufe. Da werden wir alle Töchter und Söhne Gottes. Zunächst ist jedoch klar, Sohn Gottes ist Jesus allein. Er allein ist der eingeborene Sohn von Ewigkeit her. Und diesen seinen eingeborenen Sohn liebt der himmlische Vater von Ewigkeit her über alles. Nun geschieht das Wunderbare. In der Taufe verbinden wir uns mit Jesus. Wir geben ihm unser Leben. Dadurch werden wir in diesen ewigen Liebestrom des Vaters hineingenommen. Durch unsere Verbindung mit Jesus im Bundesschloss der Taufe kommt dieser unendliche Strom der Liebe des Vaters durch Jesus zu uns. Jesus sagt, Johannes 17,23, ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du, Vater, mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Die Liebe, mit der du mich geliebt hast, diese größte Liebe des Universums, kommt nun durch Jesus zu uns. Und wo hinein kommt diese größte Liebe? Und was will sie bewirken? Werfen wir einen Blick ins eigene Herz. Unser Herz ist ein Abgrund, oft im Guten wie auch im Schlechten. Es ist ein Abgrund an Erfahrungen, Prägungen, Emotionen, Verletzungen und vielem mehr. Manchmal denken wir, dass dies oder jenes jetzt geheilt sei, endgültig vorbei. Und dann plötzlich kommt wieder etwas von dem herauf. Das, was wir bewusst von uns kennen, ist nur die Spitze eines Eisberges. Das meiste ist uns unbewusst. Die Bibel weiß um die Vieldeutigkeit und Unbeständigkeit des menschlichen Herzens. Bei Jeremia 17,9 heißt es, arglistig, ohne Gleichen ist das Herz und unverbesserlich. Wer kann es ergründen? Unser Herz ist durch die Erbsünde in sich eingedreht, in sich verkrümmt, auf sich hin ausgerichtet. Das zeigt sich darin, dass oft der Gedanke da ist, was bringt es mir? Und wir kreisen ein Stück weit immer auch um uns selber. Und das Problem ist, wir können unser eigenes Herz nicht einfach selber besser machen. Wir können nicht einfach beschließen, von jetzt an keinen Stolz, keinen Neid, keinen Egoismus, keine fehlgeleiteten Triebe mehr in uns zu haben und es trifft so ein. Nein, wir sind unfähig, uns selbst davon zu erlösen. Doch Jesus kann es und Jesus will es. Dafür ist er Mensch geworden, hat mit uns gelebt, ist am Karfreitag am Kreuz für uns gestorben, ist auferstanden und hat uns seinen Geist gegeben. Er gibt alles, damit wir tief von innen her neu werden können. Und so ist er in der Taufe in unser Herz gekommen und hat uns seinen Geist gegeben, wie Paulus schreibt. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5,5. Damit verbunden ist die Einladung an uns, mit ihm, mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe Gottes in uns mitzuwirken. Paulus beschreibt die Neugeburt aus Gott mitten in unserem Leben so. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, und damit wir die Sohnschaft erlangen. Weil wir aber Söhne, und wir können sagen, und Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Galater 4, 4-6. Paulus nennt hier die Neugeburt aus Gott Sohnschaft. Der Begriff Sohnschaft beschreibt den Vorgang der Adoption. Eine Adoption beinhaltet Erwägung, angenommen sein und den Empfang einer neuen Identität. Gehen wir dem ein wenig nach. Zuerst Erwägung. Jedes Kind, das geboren wird, wurde von Eltern gezeugt. Aber nicht jedes Kind ist von den Eltern bewusst gewollt und ihnen willkommen. Das ist ein bisschen anders bei adoptierten Kindern. Adoptierte Kinder haben zwar meist eine Geschichte des Verlassenseins und der Ablehnung hinter sich, doch wenn sie adoptiert werden, wird in ihrem Leben sichtbar, sie sind ausdrücklich gewollt und erwünscht von ihren Adoptiveltern. Jemand hat genau sie auserwählt. Paulus schreibt Epheser 1,4, denn in ihm Christus hat er, Gott, uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Wir sind vom Vater erwählt, auserwählt, seine Kinder zu sein und auf ewig zu ihm zu gehören. Gott will uns, er begehrt uns. Egal aus welchem Hintergrund und aus welcher Geschichte wir kommen, Sie und ich, wir sind erwählt. Dann das Zweite, angenommen sein. In Christus hat Gott uns als seine Kinder angenommen, ein für allemal. Er liebt uns einfach als seine Kinder. Vergleichbar ist dies mit Eltern. Sie lieben ihr Kind, weil es ihr Kind ist. Und Gott liebt uns, weil wir seine Kinder sind, einfach so und nicht wegen bestimmter Fähigkeiten. Wir sind und bleiben als seine Kinder für immer geliebt. Diese Liebe ist vom Vater her einfach da, geschenkt für immer, in allen Situationen, unverlierbar. Eine ganz andere Frage ist es jedoch, ob wir an diese seine Liebe glauben, ob wir uns dieser Liebe öffnen und ob wir diese Liebe annehmen. Dann das Dritte, der Empfang einer neuen Identität, eines neuen Namens. Mit der Adoption erhält ein Mensch in der Regel einen neuen Namen, den Namen der Eltern und die Staatsbürgerschaft der Eltern. Das Kind erhält somit eine neue Identität und damit verbunden auch das Erbrecht. Christ werden bedeutet zuallererst, das Geschenk einer neuen Identität zu erhalten. Bei der Pfingstpredigt von Petrus wurden Tausende im Herzen berührt und sie fragten, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Apostelgeschichte 2,38. Auf den Namen Jesu Christi taufen bedeutet, sie haben sich mit Jesus verbunden und ihr Leben Jesus gegeben. Sie und Jesus gehören nun zusammen. Und als Folge davon erhält die Person durch die Zugehörigkeit zu Jesus Christus einen neuen Namen. Die getaufte Person trägt nun den Ehrennamen Christ, Christin, der zeigt, wem und zu wem sie gehört. Vergleichbar ist dies, zumindest ein Stück weit, bei einer Ehe. Angenommen, Petra Meier heiratet Franz Keller. Während heute eine Frau wählen kann, ob sie den Namen des Mannes übernimmt, war dies früher immer der Fall. Aus Petra Meier wurde durch die Heirat eine Petra Keller. Sie übernahm den Namen des Mannes. Ein neuer Name bewirkt eine neue Identität. Als Frau Keller weiß sie, zu wem sie gehört. Unsere wahre, ewig bleibende Identität besteht darin, in Jesus Christus Tochter und Sohn des himmlischen Vaters zu sein. Diese Identität gibt uns eine unzerstörbare Würde. Als Tochter und Sohn Gottes dürfen wir uns, egal ob wir jung, alt, gesund, krank, reich oder arm, verzagt oder erfolgreich, geschätzt oder verachtet sind, immer und überall zeigen und aufrecht gehen. Die Frage ist, habe ich persönlich diese Erwägung, dieses Angenommensein und diese neue Identität angenommen? Da gibt es als Antwort kein Ich hoffe es. Stellen Sie sich vor, Sie sind verheiratet und Ihrem Mann oder Ihrer Frau wird die Frage gestellt, bist du verheiratet? Und Sie antworten, ich hoffe es. Nein, entweder ist man verheiratet oder ist es nicht. Eine andere Frage ist es, wie wir miteinander leben und umgehen. Aber das Faktum ist ein Faktum. Darum nochmals die Frage, habe ich, haben Sie persönlich diese Erwägung, dieses Angenommensein und diese ewig bleibende Identität angenommen? Wer diese Erwägung, diese neue Identität angenommen hat, wird in sich den Wunsch wahrnehmen, ich möchte in dieser neuen Identität, nämlich im Tochter und Sohn Gottes sein, wachsen. Wie kann das nun geschehen? Wir haben bereits gelesen, weil ihr aber Söhne und Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herz, den Geist, der ruft, Abba, Vater. Abba, Vater, ist die Gewissheit des totalen Geliebtseins. Wir gehören zusammen. Auch wenn sich ein Kind mal daneben benimmt, ist und bleibt es Kind. Und wie Eltern ihr Kind nicht wegen diesen oder jenen Fähigkeiten geben, sondern weil es ihr Kind ist, so liebt uns der himmlische Vater, weil wir seine Kinder sind, ein Teil seines Herzens. Beständig ruft nun der Geist Jesu tief im Herzen in uns, in mir, Abba, Vater. Du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Auch wenn du nichts tust, einfach weil du das bist, was du bist. Du bist mein geliebtes Kind, hinter dem ich voll und ganz stehe. Genieße diese meine Wärme und Liebe. Höre immer wieder auf diese meine Stimme. Und lass nicht zu, dass Gefühle und Gedanken der Ablehnung, Selbstanklage, der Scham sich in deinem Herzen einnisten. Wenn ich diese neue Identität, nämlich Tochter, Sohn des Vaters zu sein, angenommen habe, dann weiß ich, ich gehöre ganz ihm. Ich bin ihm ans Herz gewachsen wie niemand sonst. Ich bin sein Herzensanliegen. Ich bin ihm alles wert. Er sieht mich, sorgt für mich, weiß immer um mich, lässt mich nie allein, überfordert mich nicht, gibt mir Liebe und Bestätigung. Alles will er und wird er tun, damit es mir wahrhaft gut geht. Er will jedem von uns in seinen Defiziten und Mangelerfahrungen begegnen. Er will unsere tiefsten Bedürfnisse stillen. Uns von ihm lieben zu lassen, immer und immer wieder, ist unsere erste Berufung. Doch bei uns leistungsorientierten Menschen ist oft die Versuchung da, dass wir sofort etwas leisten wollen und das noch bevor wir seine Liebe wirklich angenommen haben. Wie können wir seine Liebe annehmen und aufnehmen? Ich habe es oft so gemacht. Ich setzte mich bequem hin, stellte mir vor, in den Armen des himmlischen Vaters zu sein, so gleichsam auf seinem Schoß zu sitzen, von ihm zärtlich berührt zu werden, von ihm angelächelt zu werden, bei ihm ganz willkommen zu sein. Und dann sagte ich zum Beispiel zu ihm: Vater, liebe mich in diese Unsicherheit, diesen Mangel, diese Schwäche, diese Sehnsucht hinein. Füge mich mit Bestätigung, Wärme und Liebe. Und danach versuchte ich, einige Minuten die Liebe des himmlischen Vaters aufzunehmen, zu genießen und zu verkosten. Abba Vater führt automatisch in eine neue Richtung des Schauens. Mir ist das an einem Sommerabend aufgegangen. Ich besuchte mein Patenkind und lud meine Schwester, ihren Mann und die anderen Kinder zu einem Eisbecher ein. Das Wetter war schön und so nahmen wir im Freien in einem Gasthaus Platz. Zum Gasthaus gehörte auch noch ein kleiner Spielplatz mit vielen Strickleitern und Klettermöglichkeiten. Das Eis war bald gegessen und ich freute mich darauf, mit meiner Schwester und meinem Schwager reden zu können. Doch es blieb bei der Vorfreude. Die Kinder spielten und kletterten beim Spielplatz herum. Und schon bald tönte es: Mami, schau, oder Mama, schau, Papa, schau. Es tönte so lange, bis Mutter und Vater ihnen zuschauten. Und vor lauter Mama, schau, Papa, schau, war ein tieferes Gespräch unmöglich. Ich konnte also nicht viel mit meiner Schwester reden, dennoch aber lernte ich: Kinder leben vom Angeschautwerden. Darin fließt eine Quelle der Kraft, der Bestätigung und des Glücks auf sie über. Da leben sie auf, das gibt ihnen Kraft. Dieses Aufschauen zum Vater war auch die Grundhaltung Jesu. So lesen wir in dem Evangelium, dass Jesus oft seine Augen zum Himmel erhob. Warum? Er schaute ins liebende, strahlende Angesicht seines himmlischen Vaters. Von daher kam eine Kraft, eine Bestätigung, ein tiefes Glück über ihn. Da lebte er auf. Jesus lebte vom Angeschautwerden des Vaters her. In diesem Blick spürte er, dass der Vater ihm vertraute. Und dieses Vertrauen stärkte ihn, denn er wollte seinen Abba nicht enttäuschen und das in ihn gesetzte Vertrauen bestätigen. In Johannes 5, 19 sagt Jesus: Amen, Amen, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, wenn er den Vater etwas tun sieht. Was nämlich der Vater tut, das tut in gleicher Weise der Sohn. Der Vater zeigt also Jesus Schritt für Schritt, was er tun soll. Dieses innere Schauen auf den Vater gab Jesus eine große Festigkeit und Sicherheit. Das stärkte ihn und machte ihn frei.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb, heute wieder mit Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz. Leo Tanner vom Team Wege Erwachsenen Glaubens spricht in dieser Reihe über die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters. Heute steht über dieser Sendung, dieser Katechese, das Thema als Sohn, als Tochter des Vaters leben. Pfarrer Leo Tanner.
Es gehört zu unserem Leben, dass wir immer vor jemandem, vor einer Art Spiegel leben. Damit meine ich eine Art Herzensspiegel, eine innere Haltung. Dieser Spiegel kann ich selbst sein. Dann betrachte und beurteile ich alles im Blick auf mich selbst, ob es mir gefällt, mir passt, wie ich es gerne hätte. Dieser Spiegel, auf den ich schaue, können andere Menschen sein oder bestimmte Menschen sein. Mein Blick auf andere Menschen kann vieles beinhalten. Das kann ein Blick sein, der sich nach Bestätigung, nach Angeschautwerden, nach Zustimmung sehnt. Es kann ein fragender, verunsichernder Blick sein. Wie wirke ich auf andere? Wie komme ich an? Gefalle ich ihnen? Wie reagiert er? Wie reagiert sie, wenn ich? Was denken die anderen, wenn ich? Es kann auch ein ängstlicher Blick sein, wo die dieser Fehler gesehen, werde ich nun getadelt. Ich erlebe es beim Autofahren, was der Blick in den Rückspiegel bewirken kann. Ich fahre schon fast zu schnell und hinten fährt jemand auf, ganz nah, und gibt mit der Lichthupe Zeichen, dass ich schneller fahren soll. Und wie oft lasse ich mich dann auch von dem, der hinter mir ist, drängen. Blicke können bestätigen, an den Blicken der Menschen können aber auch Erwartungen hängen. Blicke können Kontrolle ausüben. Der Blick auf Menschen, welcher Art auch immer, macht unfrei. Der Spiegel, auf den ich schaue, kann jetzt aber auch das Angesicht meines Vaters sein. Dazu lädt Gott ein. Psalm 27, 8. Sucht mein Angesicht. Sucht meinen Blick der Liebe. Sucht mein leuchtendes Angesicht, mein Strahlen. Psalm 34, 6. Blickt auf zu ihm, so wird euer Gesicht leuchten. Psalm 32, 8. Ich unterweise dich und zeige dir den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, über dir wacht mein Auge. Mein Auge ist offen über dir. Du bist geliebt. Ich schaue auf dich. Ich sorge mich um dich. Und eben für dich gibt es immer einen guten Weg. Einen Weg, den du allein gehen sollst. Und in dem Blick des Vaters zu leben bedeutet, wie eine Braut zu leben, die einzig ihrem Bräutigam gefallen will. In jedem Moment will man der Person, auf die man schaut, gefallen und ihr Freude machen. Stieg im Herzen ist die Frage da, was würde dir jetzt gefallen, dich jetzt ehren, dich jetzt freuen? Dieser Blick auf den Vater führt uns zu dem, was die Bibel Gottesfurcht oder Gottfürchten nennt. Gottesfurcht ist nicht Angst vor Gott, denn Angst verleitet uns dazu, auf Distanz zu gehen. In der Gottesfurcht geht uns vielmehr die Heiligkeit, Souveränität, die Schönheit, Macht und Herrlichkeit des himmlischen Vaters auf. Wir werden innerlich davon berührt. Und diese Berührung ist eine Art Erschrecken vor dem heiligen Gott. Und zugleich ist diese Berührung von der Art, dass wir immer mehr fasziniert und angezogen werden. Furcht des Herrn bedeutet zu erkennen, mit wem man es zu tun hat, zu erkennen, einem Gott gegenüberzustehen, der allmächtig, unerschaffen, ewig, herrlich, schön und heilig ist. Gottes Furcht ist das innere Gespür um die Heiligkeit und Majestät Gottes. Gottes Furcht bindet nun unser Herz an ihn und will ihm in ungeteilter Liebe dienen. So sagt Gott in Jeremia 32, 40b. Ich lege ihnen die Furcht vor mir ins Herz, damit sie nicht von mir weichen. Und Kohelet 7, 18. Wer Gott fürchtet, wird sich in jedem Fall richtig verhalten. Denn er achtet Gott so sehr, dass er auch nicht im Geringsten von ihm abweichen und ihm wehtun will. Gottes Furcht und Gottes Erkenntnis bewirken ein neues Verhalten. Damit jetzt aber Gottes Furcht und Gottes Erkenntnis in uns wachsen, braucht es unser Mittun. Und hilfreich zum Wachsen ist die doppelte Entscheidung, können sagen die Entscheidung des Taufgeübtes, ich widersage, ich glaube. Konkret jetzt auf die Gottesfurcht übertragen. Ich glaube, das heißt, ich entscheide mich, aus dem Blick des Vaters zu leben. Und ich widersage, ich breche bewusst damit, persönlich Eindruck machen zu wollen, es dem, der, denen recht machen zu wollen. Wenn wir in dieser Haltung leben, wachsen wir in eine neue Freiheit hinein. Denn Gottesfurcht bewirkt immer, dass die Menschenfurcht schwindet. Und im Blick auf diesen gewaltigen, einzigen, heiligen Gott wächst Sehnsucht und Freude, ihm dienen zu dürfen, ihm mit unserem Leben eine Freude zu machen. Ein schönes Beispiel davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Die Apostel wirkten im Namen Jesu viele Wunder. Mit Kraft verkündeten sie die Worte des Lebens. Deswegen wurden sie vor den Hohen Rat geführt. Apostelgeschichte 5, 27b-32. Der hohe Priester verhörte sie und sagte, wir haben euch streng verboten, in diesem Namen zu lehren, ihr aber habt Jerusalem mit eurer Lehre erfüllt. Ihr wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Petrus und die Apostel antworteten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ans Holz gehängt und ermordet habt. Ihn hat Gott als Herrscher und Retter an seine rechte Seite erhoben, um Israel die Umkehr und Vergebung der Sünden zu schenken. Zeugen dieser Ereignisse sind wir und der Heilige Geist, den Gott allen verliehen hat, die ihm gehorchen. Statt mutlos zurückzuschrecken, nahmen die Apostel diese doch sehr unangenehme Gelegenheit war, um vor dem Hohen Rat das Evangelium zu bezeugen und zu verkünden. In der Folge wurden dann die Apostel ausgepeitscht, ihnen wurde ein Predigtverbot auferlegt. Und dann lesen wir, sie aber gingen weg vom Hohen Rat und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für seinen Namen Schmach zu erleiden. Und Tag für Tag lehrten sie unermüdlich im Tempel und in den Häusern und verkündete das Evangelium von Jesus, dem Christus. Apostelgeschichte 5, 41 bis 42. Da sehen wir, was Gottes Furcht bewirkt. Sie überwindet alle Menschenfurcht. Aber noch mehr, für den Namen Jesu, das heißt, für ihn selbst Schmach und Schmerz zu erleiden, erfuhren die Apostel als Würde. Menschlich gesehen ist dies völlig unvorstellbar. Doch im Blick auf diesen gewaltigen, einzigen und heiligen Gott wird der Dienst für ihn nicht als Last, sondern als Würde empfunden. Aus der neuen Identität geben bedeutet, im Miteinander zu wachsen. Jesus sagt, Johannes 15, 9, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Es geht um ein Bleiben, um ein beständiges aus dieser Liebe heraus zu leben. Als Tochter, Sohn Gottes zu leben, bedeutet, in diesem Geliebtsein zu bleiben und jeden Tag neu aus der Liebe des Vaters zu leben. Und damit dies gelingen kann, braucht es die Bereitschaft, in einen geistlichen Kampf einzutreten. Paulus schreibt in Galater 5, 16, 17, lasst euch vom Geist leiten, dann werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Begehren des Fleisches richtet sich gegen den Geist, das Begehren des Geistes aber gegen das Fleisch. Beide stehen sich als Feinde gegenüber. Das Begehren des Fleisches zeigt sich im Blick auf die anderen, in der Suche danach, es selbst machen zu wollen, eigene Zisternen zu bauen, in der Suche nach Selbstbestätigung, in der Suche, das eigene Ich mit seinen Vorstellungen, Ideen, das eigene Ego ins Zentrum zu stellen. Das Begehren des Geistes zeigt sich darin, dass ich Gott und seine Liebe ins Zentrum stelle und aus der Liebe des himmlischen Vaters leben möchte. Und dieser Geist sagt, der Vater liebt dich. Er gibt dir Identität, er sorgt sich um dich. Doch die Gefüge in mir können sagen, aber ich empfinde anders. Ich spüre überhaupt nichts davon. Die Frage ist jetzt, wem glaube ich? Dem Geist oder den Gefügen? Und wem folge ich? Dem Geist oder den Gefügen? Wir spüren beides, das Begehren des Fleisches und das Begehren des Geistes in uns. Welches Begehren wird stärker? Ein alter Indianerhäuptling erzählt seinem Enkel, in meiner Brust wohnen zwei Wölfe. Einer ist der Wolf der Dunkelheit, der Angst, des Misstrauens, der Verzweiflung und des Neides. Der andere ist der Wolf des Lichtes, der Liebe, der Güte und der Lebensfreude. Da fragt der Enkel, und welcher von beiden wird gewinnen? Der alte Indianer antwortet, der, den ich füttere. Es geht also darum, uns immer wieder für den Geist, für das Begehren des Geistes zu entscheiden und der Stimme des Geistes zu glauben und dem Begehren des Fleisches entschieden abzusagen. Dann wächst der Geist in uns und er erhält immer mehr die Leitungsvollmacht in unserem Leben. Als Folge davon wird der Geist immer mehr die Gefühle, den Willen und die Triebe leiten. Als Folge davon wächst die Herrschaft des Geistes in mir und ich erfahre den Segen des Lebens im Reich des Vaters. Denn wenn Gott Vater ist, dann muss ich nicht krampfhaft nach Aufmerksamkeit und Bestätigung suchen. Kritik und eigenes Versagen werden mich nicht mehr tödlich treffen. Neid auf andere, die Eitelkeit und der Drang, ja nicht übersehen zu werden, sind zwar unangenehm, doch sie treffen meinen Lebensnerv nicht mehr. Wenn Gott Vater und Versorger ist, dann kann meine krampfhafte Suche nach Trost, Frieden und Genuss aufhören. Ich weiß, er ist da und sorgt zur rechten Zeit für mich. Ich kann mich beschenken lassen, ich kann geduldig und flexibel sein, Schwäche zugeben und muss nicht alles in der Hand haben. Wenn Gott Vater ist, kann ich vorangehen, ohne Ängstlichkeit. Ich kann die Werke tun, die der Vater für mich vorbereitet hat. Und ich tue sie auch dann treu weiter, wenn es Schwierigkeiten gibt und kein Erfolg oder weniger Erfolg sichtbar ist. Denn ich tue es, weil ich dem Vater gefallen und ihm Freude machen will.
Im heutigen Katechismus ging es wieder um die Barmherzigkeit des himmlischen Vaters im Reich der Barmherzigkeit des Vaters leben. So heißt diese Reihe mit Pfarrer Leo Tanner aus Jonschwil in der Schweiz. Pfarrer Leo Tanner gehört zum Team der Wege erwachsenen Glaubens. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie unbedingt in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org. Dort finden Sie einen Link auf die Website von Pfarrer Leo Tanner, leotanner.de. CH, Leo Tanner in einem Wort, .ch. Viele missionarische Angebote finden Sie da, Audio, Video, Glaubensimpulse, Fragen, Antworten und natürlich auch jede Menge Materialien, wie man so einen Weg erwachsenen Glaubens, wie es zum Beispiel dieser kleine Kurs ist im Reich der Barmherzigkeit des Vaters Leben, wie man solche Wege gehen kann, allein, online, mit Freunden, mit Menschen, mit denen man gemeinsam einen Glaubensweg geht, mit denen man sein Leben mit Gott teilt. Und Sie finden dort auch die Besinnungshilfe zur Beichte von Pfarrer Leo Tanner, gerade aber nicht nur in der Fastenzeit, eine wertvolle Hilfe, eine Besinnungshilfe zur Beichte von Leo Tanner. Sie heißt Gottes Umarmung annehmen. Erschienen ist das im WEG Verlag. WEG steht für Wege erwachsenen Glaubens. Da macht man auf jeden Fall nichts verkehrt bei dieser Besinnungshilfe zur Beichte. Nicht einfach nur ein Beichtspiegel, wie man ihn von vielen Publikationen kennt. Eine echte geistliche Hilfe und spirituelle Bereicherung. Leo Tanner, Gottes Umarmung annehmen. Eine Besinnungshilfe zur Beichte. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Jetzt folgt hier um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.